Sie, dass es möglich wäre, die Musik etwas leise zu stellen? Ein paar von uns möchten sich nämlich gern unterhalten.
Europa-Pop Radio! Ein Sound erobert die Welt. Top New Wave Superhits mit Mittagspause.
Liebe Radiofreunde des New Rose Punk Rock Radios aus Berlin. Hier ist Peter Hein von Charlie's Girls. Mittagspause, Fehlfarben, Family Five. Nicht gewünschtes, bitte streichen. Guten Tag.
Hol zu was, den Bundesgeier. Angewandt. Herrenreiter haben wieder zu sagen. Im Land.
Hallo, ihr kleinen Herrenreiter. Heute angesagt hier beim Juros Punk Rock Radio ein Special zur frühen Punkszene in Düsseldorf. Wird ja sowieso immer so als die erste Punkszene gehandelt, die Deutschland hervorgebracht hat. Und es kam überhaupt die Idee dazu, dadurch, dass ich ein Interview machen konnte mit Peter Hein am Telefon, dem Sänger der Fehlfarben und natürlich auch dem Sänger der eben gehörten Mittagspause, die genau diese Single hier im Oktober 1979 beim ebenfalls aus Düsseldorf stammenden Rondo-Label veröffentlicht haben. Herrenreiter, Klassiker. Ich hatte das eigentlich schon länger mal so auf der Pfanne, dass ich mal ein Special zu Düsseldorf mache. Ich will mich heute einfach nur so, praktisch auf die 70er Jahre konzentrieren, so die Keimzelle der ganzen Geschichte. Das gab ja zu der Zeit eigentlich nur Düsseldorf und Hamburg im Großen und Ganzen. Natürlich haben auch andere Großstädte ein bisschen was hervorgebracht, aber nicht in diesem Ausmaß oder in der späteren Wichtigkeit, möchte ich mal sagen. Das gibt ja auch immer noch nach wie vor diesen Streit, wer denn nun die erste deutsche Punkband war. Bei Mail zum Beispiel, zu denen kommen wir später noch, spricht man ja davon, dass die bereits Ende 76 aktiv waren. Weiß ich nicht, ich war nicht dabei, ich kann sowieso nur als Außenstehender reden. Eins steht jedenfalls fest, die Geschichte von Peter Hein, über den wir ja nachher noch sprechen, die hat angefangen mit Charlie's Girls, einer Band, die sich 77 offensichtlich gegründet hat und zeitlebens nie wirklich einen Tonträger rausgebracht hat. 1993 ist dann eine alte Liveaufnahme, verteilt auf eine Doppelsingle bei Incognito Records erschienen mit dem Titel Fuck, ist eben ja der Zeit geschuldet qualitativ nicht das Allerbeste. Ich habe für euch von den Charlie's Girls mal eine Proberaumaufnahme, die im Mai 1978 entstanden ist. In der Tat. Ein Titel, der dann später auch wieder aufgetaucht ist bei Mittagspause. Hier kommt Charlie's Girls. Schliffen, Charlie's Girls mit In der Tat. Und dieser war dann auch anschließend auf dieser legendären Mittagspause Doppelsingle mit drauf. Überhaupt muss man vielleicht mal sagen, dass ein Großteil des Repertoires von Charlie's Girls mit zur Mittagspause rübergenommen wurde und der breiten Öffentlichkeit damit irgendwie nur als Mittagspause-Songs in Erscheinung getreten sind. Stimmt ja nicht. Die Ursprünge sind früher. Aber das zieht sich hier überhaupt durch die Geschichte, weil Düsseldorf eben sehr viel Inzucht hatte, dass jeder mit jedem irgendwie in Bands gespielt hat. Es gibt Songs von Süff, die als Fehlfarben-Songs wieder auftauchen oder bei Duff, ich sag nur Militürk oder Ernstfall. Das sind alle diese ganzen Mischgeschichten, die die Sache auch sicherlich spannend gemacht haben. In der Anfangsphase war alles nicht so definiert, was hat Punk zu sein und was nicht. Nachher hat sich ja Düsseldorf, ist überhaupt so als Kunstszene verschrien gewesen, die Szene dort, hat sich ja dann so ein bisschen gesplittet, ging mehr so in die elektronische Richtung. Da hatten wir den Plan, Pyrolator, Duff natürlich auch oder eben mehr die Ecke Punkrock. KFC, Mail und so. Was auch ganz wichtig zu erwähnen ist, dass es da ein paar Leute aus dem Umfeld gab, die so nie groß in Erscheinung getreten sind, aber trotzdem ihren Namen in dieser Musikgeschichte verdient haben. Da wäre zum einen die Carmen Knöbel, die den Ratinger Hof besessen hat zu der Zeit, wo eben die frühen Konzerte stattfinden und gleichzeitig im Keller viele Bands geprobt haben. Carmen Knöbel war es auch, die mit ihrem eigenen Plattenlabel Pure Freude den Bands eine Möglichkeit zur Veröffentlichung gegeben hat. Falls sich jemand mal gefragt hat, warum die Pure Freude Sachen immer eine Bestellnummer CK01 zum Beispiel, wie die Mittagspause Single haben. CK heißt nichts anderes als Carmen Knöbel. Genau. Und dann gibt's andere wichtige Leute, die das Ganze dokumentiert haben. Zum Beispiel den Richard Gleim, RG für seine Initialien auf Englisch, RG Gleim, der die ganze End-70er Düsseldorf-Szene sehr viel mit der Kamera begleitet hat. Der im Übrigen auch für diese tolle visuelle Dokumentation im LP-Format Guter Abzug von 1982 verantwortlich war. Also da hat viel miteinander gearbeitet. Nicht nur Musik machen war da angesagt. Und ich denke, dass jede Szene davon profitiert, wenn viele Leute beteiligt sind und jeder sein kleines Teilchen dazu beiträgt. Es sind nicht nur immer Musiker, von denen natürlich überwiegend gesprochen wird. Aber kommen wir doch jetzt mal zu der Band, die den Hauptblock heute hier bildet, nämlich den Fehlfarben. Die sind aus Mittagspause anschließend dann entstanden. Ich denke, da gab es auch so einen fließenden Übergang, bisschen mit Besetzungswechseln und dass die Bands auch irgendwie mehr oder weniger noch gleichzeitig existiert haben. Aber die Fehlfarben haben ja dann richtig durchgestartet. Und ich sage euch eins, Monarchie und Alltag ist für mich immer noch absolut ein wichtiges Album. Hier kommen die Fehlfarben. Das war vor Jahren, genauer gesagt vor fast 37 Jahren, als im Oktober 1980 das erste Album der Düsseldorfer Fehlfarben erschien. Nun wird die Platte wieder veröffentlicht und die Band geht mit den originalen Songs wieder auf Tour. Grund genug für ein Telefonat mit deren Sänger Peter Hein. Ja, hallo, spreche ich mit Peter Hein?
Richtig.
Ja, Nolti vom New Rose Punk Rock Radio aus Berlin, hallo. Fehlfarben 2017, Peter Hein, wir müssen reden.
Na gut, mach doch.
Tag auch.
Schönen guten Tag nach Wien.
Aus Berlin.
Aus Berlin bin ich, ganz genau.
Ja, eben. Es gibt ja kaum noch welche. Die meisten Berliner, die man so kennt, kommen alle aus Worpswede oder aus Schwaben. Das kennt man ja immer schon.
Sag mal, ihr habt euch 1979 gegründet. Dann ging alle ziemlich schnell. Ende 79 wurde die erste Single eingespielt, die Anfang 80 veröffentlicht wurde. Große Liebe hieß das Ding damals. Dann schon ein Jahr später, im Oktober 1980, diese sagenumwobene erste LP Monarchie und Alltag. Beides über Weltrekord, -EMI, großes Label. Erzähl mal, wie war so die Anfangsphase?
Also die erste Single, die Große Liebe, Maxi, beziehungsweise Abenteuer und Freiheit auf der anderen Seite. Das war so eine Schnapsidee, Partyidee, weiß man nicht so genau. Als wir Mittagspause unterbeschäftigt waren und Thomas und ich vor allem als Ska-Fans unterwegs waren, schon des Längeren in dem Jahr. Und Markus, unser Schlagzeuger, war auch dabei. Wir waren irgendwie in London mit Bekannten noch und hatten das irgendwie, irgendein Konzert waren. Ich meine, es wäre nicht Specials gewesen oder irgendwo, oder Specials und Gang of Four und was weiß ich, irgendwie so ein Konzert. Und wie gesagt, wegen Langeweile an der Heimatfront haben wir gesagt, Mensch, sowas sollten wir auch mal machen. Und dann ging es aber eigentlich nur darum, eben so eine deutsche Ska-Single zu machen, die erste deutsche Ska-Single machen. Und dafür haben wir einfach ein paar Leute gesucht, Thomas und ich, weil Markus dann irgendwie ausgestiegen oder da keinen Bock drauf hatte. Und aus unserem damals ja doch recht überschaubaren Musikerpool haben wir dann so aus bekannten Bands dann Leute gefragt. Einen Frank zum Beispiel, nur weil irgendjemand erzählt hatte, er hätte ein Saxophon. Das langte dann auch. Das war ja eben fast noch Punkrock. Und dann haben wir halt die Ska-Single. Haben wir diese zwei Stücke uns irgendwie draufgetan. Und dann habe ich die pressen lassen. Das war Independent.
Und aber schon bei Weltrekord.
Ja, Weltrekord war das Label, das war das, wo ich dann gesagt habe, das ist jetzt mein Label. Das war ja damals ganz einfach, man hat einfach was draufgeschrieben und dann war es mein Label. Und ich habe bezahlt, also war es mein Label.
Ach so, siehst du, das habe ich überhaupt nie gewusst, weil Rotzkotz zum Beispiel haben ja die Single ebenfalls auf diesem Label gemacht, ne?
Ja, das war ja dann hinterher, da hatte ich ja nichts mehr mit zu tun, das war ja dann das EMI-Label, aber ich hab der EMI mein Label verkauft.
So. Ach so, siehst du,
damals das ist mit den Fehlfarben zusammen, das ganze Paket, und dann haben die darauf andere Sachen veröffentlicht. Das kommt jetzt okay. In die Abteilung Sommer, Herbst 80 gehört das.
Und wie kommt man so als junge und in dem Moment ja auch noch unbekannte Band an so ein großes Label?
Das sind die Unwägbarkeiten der damaligen Praktikantenszene, vermute ich mal, weil wir haben ja irgendwo in so einem Studio, das einzige Studio, was uns damals bekannt war, war irgendwie bei uns um die Ecke in Düsseldorf, in die Klangwerkstatt. Da haben wir halt für kleinstes Geld so auf dem wiederbeschreibbaren Band, deswegen gibt es auch die Sachen nicht mehr, weil wir haben ein Mietband genommen damals für sowas, Demos aufgenommen, und da hing irgendein Typ rum, den wir aus der Altstadt kannten, der in einem Plattenladen eigentlich gearbeitet hat. Und der war aus irgendeinem Grund, war der damals irgendwie, ich glaube, Praktikant oder wie bei der EMI. Ich glaube nicht, dass er wirklich A&R war, aber der kannte jemanden, nehme ich mal an.
Also Beziehung.
Er war auf jeden Fall für uns sehr prägend und wichtig, weil er eben seinem Chef dann sozusagen davon überzeugt hat, dass das eine interessante Sache wäre.
Glück muss man
sagen. Und unsere Versuche aus der Band raus, die Sachen an andere Leute zu verticken, sind anscheinend alle gescheitert. Ich war nie involviert, ehrlich gesagt. Also es hat alles irgendwie Frank und Micha, glaube ich, damals gemacht. Die sind da mit dem Tape rumgefahren zu irgendwelchen Verlagen und ich weiß nicht, was alles. Aber das war wie gesagt, hat es nicht gebracht. Keiner wollte es, aber der Typ bei der EMI, der dann halt jemand kannte, der Horex, wie man ihn damals nannte, also der steht ja auf der Platte auch drauf, als Horst Lüttke, kann ja jeder nachlesen. Mhm. Der hat dann eben ist dann bei der EMI irgendwie Labelchef geworden und sowas und hat den Deal eingetütet. Ich habe dann das Label der EMI verkauft und das war dann alles, jetzt ist nicht viel Geld geflossen, ein mittlerer vierstelliger Betrag.
Aber trotzdem wart ihr verrufen.
Das war dann genug, um uns zu Verrätern zu stempeln.
Wollte ich sagen, genau.
Und Ausverkauf, ja.
Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, wie das Gefühl so für dich ganz persönlich war, als du damals das erste Mal diese eigene erste LP in der Hand gehalten hast, als die rauskam?
Nee, da weiß ich nicht mehr. Also ich nehme an, es war okay, weil irgendwie neue Platte zu haben ist immer okay, aber hauptsächlich fängt man direkt schon an zu checken, ob alles so geworden ist, wie man es wollte, also ob da Druckfehler drauf sind, ob die Cover gut geklebt sind, ob da irgendwie die Farben passen oder sowas. Also ich glaube, das ist immer das, dass man das zu meckern findet sozusagen.
Na egal, schon 1981 bist du dann jedenfalls wieder ausgestiegen, wohl aus beruflichen Gründen, wie man so lesen kann.
Ja, beruflich-private, besoffene Kommunikationsengpässe, was weiß man, also einfach, ja. Wir hatten für Winter, Frühjahr irgendwie eine Tour gebucht und da war auch alles easy, wir haben geprobt und so weiter und sollte alles gemacht werden, war ja auch in Ordnung. Und irgendwie hat es mich anscheinend nicht richtig erreicht oder irgendwie, dass Alfred so, Alfred war damals, aber bei Alfred kann ich mir das auch alles gut vorstellen und es gab ja kein Internet und keine Mails und ich weiß nicht was. Jedenfalls wurden aus den von mir geplanten 3 Wochen irgendwie, ohne dass ich das richtig mitgekriegt habe, 6 Wochen und bla und überhaupt und dann hatte ich einfach keine Lust mehr und ich habe einfach gesagt, so tschüss, ich komme nicht mehr.
Aber im Grunde genommen, bevor die Band so richtig, sagen wir mal, berühmt wurde.
Also den Sommer über ein paar Konzerte gehabt, vielleicht 10. Dann haben wir im Winter diese Tour gemacht, das waren, sagen wir, nochmal 10 Konzerte. Also das war schon alles gewesen. Also und Platten hat man verkauft, so um die 9.000 zu dem Zeitpunkt. War nicht schlecht, aber das war auch jetzt kein Anlass, um zu sagen, okay, ich gebe meinen Job auf und ich weiß nicht was alles.
Also, richtig. Das kann man ja im Vorfeld nicht wissen.
Da wir ja eh ein zusammengewürfelter Haufen waren, ja.
Immerhin hat die Platte dann 20 Jahre gebraucht, um die erforderlichen 250.000, sind es ja, glaube ich, für eine goldene Schallplatte
zu kriegen. Ja, zudem, genau, das hängt ja auch vom Vertragszeitraum ab. Also eigentlich hätte man, kriegt man eine goldene, glaube ich, schon mit 5.000 verkauften oder so. oder ich weiß nicht, oder irgendwie 100 legale Downloads. Aber damals musste man noch tatsächlich irgendwie, und deswegen hat er dann auch, und die Konditionen zu dem Zeitpunkt waren dann irgendwie dafür maßgeblich.
Und die hast du
vielleicht sogar Platin inzwischen gekriegt.
Und die hast du schön bei dir im Wohnzimmer an der Wand hängen, hoffe ich mal.
Nee, ich weiß nicht, wo die ist.
Ach du Schande.
Die habe ich irgendwo mal beim Einlagern, beim Umzug irgendwo in der Kiste, wo ich gesagt habe, das ist so Kram, den muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen.
Na egal.
Die existiert noch, aber die habe ich jetzt nicht greifbar, nee.
Du warst dann übrigens ab 81 praktisch nach Ausstieg bei den Fehlfarben mit Family Five unterwegs?
Ich vermute mal, 81 haben wir das noch nicht gemacht, wird so 82 gewesen sein. Also 81, das Jahr, da haben wir eher, nee, da haben wir, also ich denke mal 82 wird das gewesen sein, Family Five, ich glaube im Frühjahr oder so. Da haben wir ja erst auch nur so einen Witz gemacht, so eine, nachdem wir das K mit den Fehlfarben abgehakt hatten, haben wir mit Family Five Funk machen wollen.
Mhm.
Und
ja, aber
das
doch
ist uns auch gelungen. Da war man vor, ich weiß nicht, ob wir die ersten waren, war wahrscheinlich nicht die ersten, aber die zweiten. Und zumindest Düsseldorfer Funk und Holzhammer Marschmusik Funk war es ja, aber egal. Das ist dann auch ernst geworden.
Eben, und das hat ja auch bis Anfang der 90er irgendwie gehalten, bis du bei Fehlfarben wieder eingestiegen bist. Dann war Family Five erstmal zumindest unterbrochen. Und sind seitdem immer wieder mal sporadisch in Erscheinung getreten mit Platten. Zuletzt übrigens ja mit dem Album aus dem letzten Jahr, ne? Was zählt?
Genau.
Ich habe hier mal einen Song davon. Den machen wir jetzt einfach mal an, oder? Und zwar Wahlverwandt. Hat irgendwie mit den Toten Hosen zu tun, bin ich der Meinung.
Begann am Tresen, die Verstärker stehen auf 11. Als sei es gestern erst gewesen, doch es war nur ein Behelf. Dabei weiß ich nicht, was zählt, und ich darf noch nicht mal wählen, weil ich kein Eingeborener bin. Dabei weiß ich nicht, was zählt, und ich darf noch nicht mal wählen. Spielt ihr nicht Theater und steht nicht auf dem Platz mit einem Bein auf der Bühne, das andere fast im Knast. Immer nur Termine, ständig unterwegs, verschieben und vertagen und es wird auch mal verlegt. Dabei weiß ich nicht, was zählt, ich darf noch nicht mal wählen, weil ich kein Einwohner bin. Dabei weiß ich nicht, was zählt, und darf auch gar nicht wählen. Musik. können, das ist warten, viel anderes nicht.
Dabei ich weiß jetzt nicht, was zählt. Ich darf doch nicht mal wählen, weil ich kein Einwohner bin. Dabei weiß ich nicht, was zählt. Und ich darf doch nicht mal wählen, weil ich kein Einwohner bin. Dabei weiß ich nicht, was zählt. Und ich darf doch nicht mal wählen.
Das waren Family Five, also mit Wahlverwandt. Aber zurück zu den Fehlfarben. Das Album wird jetzt im Mai wieder veröffentlicht und ab 3.5. jetzt dann auf Tour mit den alten Songs. Was erwartet uns da eigentlich? Außer alten Songs?
Die alten Songs, ja. Genau, also das Album. Und dann noch mehr, aber erstmal das Album.
Genau, das war die Frage. Aber die grundsätzlich die Songs, sind die wirklich 1:1 zu erwarten? Weil das wäre meine Erwartung, wenn ich zu so einem Konzert gehe. Oder sind die irgendwie modernisiert?
Also, so gut es geht. Also sie werden nicht modernisiert, sie werden nicht als Schunkel-Party-Hits gespielt, sie werden nicht als Techno-Versionen gespielt. Wir basteln nicht so rum, wie wir mit Es geht voran gemacht haben teilweise. Also wir versuchen sie so gut es geht, so zu spielen, wie wir uns die Platte vorstellen. Mhm. Also ich höre mir die Platte ja nicht an, aber im Proberaum hatte tatsächlich jemand die CD immer für Referenzhören dabei, wenn einer sagte, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ging die Nummer denn?
Ist das eigentlich für dich stimmmäßig ein Problem? Ich meine, als 60-Jähriger hat man ja doch eine andere Stimme als 20-Jähriger.
Naja,
Entschuldigung, dass ich 60 sage.
Singen tue ich natürlich so, wie ich singe. Also das ist einfach, das ist mir alles wurscht. Also
ja.
Mir ist das ja auch scheißegal, wie die, also wenn, wie die, was die spielen was und ich singe dazu. So einfach ist das im Leben.
Konsequent, Punkrock.
Ja, so ungefähr. Ja, die kann dann, ja, das ist ja eine ganz andere Stimmung. Bist du noch da?
Ja.
Ah ja, gut, das hat gerade gepiept. Nee, das ist also sowas, da kann ich nichts zu sagen. Ich singe einfach mit zu dem, was ich höre und gut ist.
Okay. Wie ist es denn eigentlich? Ich finde ja, dass die Platte für mich als jemand, der damals 16 Jahre alt war, in so eine ganz besondere Lebensgefühl immer noch darstellt. Wenn ich die anmache, fühle ich mich nach 1980 zurückversetzt. Das ist ganz komisch. Diese Platte ist mir echt wichtig. Muss mal rumschleimen kurz. Kann man denn eigentlich dieses Gefühl auch für sich selbst, wenn man singt, wieder so zurückkriegen? Also, dass man sich in die Zeit drin versetzt?
Da bin ich auch nicht dran interessiert. Ja. Also, das... Ich verbinde da auch kein großes so irgendwie mit der Zeit.
Ja,
das
denke
ich. Also meine nostalgische Phase, was meine eigene Musik angeht, ist immer Mittagspause und natürlich dann halt okay, lustige Geschichten mit Fehlfarben, lustige Geschichten mit Family Five und so weiter, das schon. Aber wenn man jetzt so sagt, oh, das war die Aufbruchzeit und so, das war eher Mittagspause, Charlie Scott Mittagspause, das war es so. Und alles andere ist dann, da waren wir ja schon abgeklärt fast, auch wenn man nichts gekonnt hat.
Du sagtest eben schon, ihr spielt diese 11 Songs von Monarchie und Alltag, aber auch noch ein paar andere oder neuere, oder wie muss ich das sehen?
Ja, also wir spielen das Album, wo es ja so angekündigt wird und so weiter, was ja auch der Witz ist, ein bisschen. Und weil das ja nur eine Dreiviertelstunde dauert, müssen wir natürlich noch was anderes bieten. Also wir spielen dann einfach einen Ausschnitt aus dem, was wir sozusagen im den letzten 2 Jahren als Set gehabt haben.
Okay. Original ist außer dir noch der Michael Kemner und Frank Fenstermacher dabei, ne?
Ja, genau. Und der Kurt, also Pyrolator, ist ja auf der Monarchie auch beteiligt als Musiker, als Gastmusiker, weil er hat Synthesizer bei ein paar Sachen gespielt. Also der steht auch auf dem Cover drauf, also ist auch fast original. Schlagzeug und Gitarre, also Thomas kommt manchmal, also Thomas kann nicht an allen Konzerten, weil er ist nicht mehr Bandmitglied eigentlich, hat aber in Düsseldorf die Sache mitgemacht, das hat ihm auch dermaßen getaugt und Spaß gemacht, dass er bei den Sachen auf der Tour, die sich mit seinen anderen Verpflichtungen, weil er ist ja irgendwelche Jobs, Schreiben, Termine, weiß ich nicht alles, kann jedenfalls nicht immer, ist dann manchmal dabei. Wann und wo, weiß ich jetzt nicht im Einzelnen. Und Schlagzeugerin Saskia haben wir ja seit 2002, also seit wir uns wieder gegründet haben, als feste Hausnummer und sozusagen als Bandretterin, weil das irgendwie ein Dynamo ist vor dem Herrn und unser neuer Gitarrist Thomas Schneider eben logischerweise auch dabei.
Ja.
weil gelegentlich ein bisschen Schwund muss halt sein. Und
der spielt außerdem noch bei Crisis, war mit Wom zusammen und so.
Ah ja, genau, der spielt mit Wom öfters, das stimmt, ja.
Richtig.
Die habe ich auch mal gesehen, ja.
Natürlich wird von dem Publikum Es geht voran erwartet. Ich vermute mal, dass du diesen Song selbst kaum noch hören kannst.
Inzwischen ist mir das alles egal. Ja? Also zum einen, wenn man die Platte spielen, gehört es dazu, weil es drauf ist, also muss man die packen. Und spielen wir schon seit ein paar Jahren immer wieder mal nicht, aber mal auch und so. Und inzwischen spielen wir es fast auch so wie immer, also wie auf der Platte mehr oder weniger. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, was das Problem war.
ich habe ja so Lieblingssongs, die ich zwar eigentlich toll finde, aber eigentlich nicht mehr hören kann. Das ist mit Ramones Blitzkrieg Bob das gleiche Spiel. Also was eben immer wieder gespielt wird. Für dich persönlich, ist das eigentlich ein Fluch oder ein Segen, der Song? Oder ist dir einfach wie immer alles egal?
Also der Song ist jetzt wirklich ein bisschen nerviger als die Platte. Also die Platte ist halt so ein Mühlstein. Andererseits muss man einfach wissen, ohne die Platte würden wir wahrscheinlich ordentlich nichts mehr machen. Also wird keiner nach uns fragen oder so. Also hätten wir uns vielleicht irgendwie Kleinkinder im Keller nennen müssen und eine neue Band gründen und alle irgendwie Masken aufsetzen, damit man nicht merkt, wie alt wir sind. Mit dem gleichen Programm oder sowas, ich weiß es nicht. Aber natürlich ist das der Grund gewesen, dass halt immer wieder irgendwie Leute sagen, ja super, also wir zahlen euch eine Platte, geht doch schön und macht eine Tour bitteschön. Und muss man realistisch einschätzen. Also ich meine, der Unterschied zwischen Fehlfarm und Family Five ist dann eben schon der, dass wir da einfach leichter die Türen aufkriegen oder so. Mhm. Und das einzelne Hit, der sogenannte Hit, der juckt ja nicht wirklich. Also erstens, es war ja kein richtiger Hit. Das hat ja irgendwo auch nur, glaube ich, also meines Wissens irgendwo in den unteren Etagen der Top 20 rumgekrebst, wenn überhaupt irgendwann mal in Deutschland. Ich weiß nicht.
Ja, aber ist eben schon der Song.
Zeit, als das überall war, war ich nicht in der Band, da war mir also auch relativ egal. Ich habe da ja gar nicht mehr mitgekriegt, dass ich das gesungen habe, konnte mich ja gar nicht mehr erkennen und so. Also da ist jetzt nicht weiter.
Aber habt ihr nicht Angst, dass eben speziell durch diesen Song, der ja nun auf allen möglichen NDW-Samplern und so vertreten war, entsprechendes Publikum kommt, was einfach so theoretisch auch bei Helene Fischer stehen könnte, also einfach so ihre Jugend nochmal nachspielen wollen, ohne dass sie jemals
Leute,
damit...
Kommen auch nicht viele, merkt man auch. Ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen. Also ich meine, weil ich immer von jemandem ein Stück gut fand, da zahle ich dann nicht irgendwie 30 Euro und renne in irgendein Konzert, normalerweise. Ja, das machen die Leute, glaube ich, auch nicht. Also so NDW-Party-Hits-Publikum ist eher selten dabei. Also es sind eher Leute, die ganze Platte, so wie du jetzt zum Beispiel das sagst und auch so, weißt du, die das irgendwie damit verbinden. Und das ist natürlich dann schon angenehm. Und wenn jemand nur das Stück kennt und kommt und findet auch okay, ist natürlich auch in Ordnung, da habe ich auch kein Problem mit.
Ja.
Ne, so, und in der Regel, da wir ja meistens die Nummer inzwischen spielen, kann auch niemand dann sagen, oh, jetzt haben wir mich verarscht. Was man ja trotzdem manchmal machen sollte.
Ich mach mal noch einen Titel an aus dem Album, und zwar Angst.
Was mir droht auf der Straße, hau
Angst, auch ein Thema, was wieder sehr aktuell ist, oder? Überhaupt haben ja eure Texte kaum an Bedeutung verloren teilweise. Also so Apokalypse, Militärik, was man sich alles so rauspicken könnte. Ich finde, dass die relativ zeitlos sind. Erstaunlicherweise, weil ihr ja auch mal sehr jung wart zu der Zeit. Also Anfang 20. Wie kommt man überhaupt auf solche Texte?
Also wir waren eben immer schon alte Männer in jungen Körpern oder so.
Naja, aber ist doch
das
so.
War, sind ja wir waren, also ich weiß nicht, ja, wir waren, das ist ein bisschen, also ich war damals immer ein bisschen älter als die anderen, in den anderen, also vorher in so bei Mittagspause und sowas. Und dann bei Fehlfarben war ich mit Thomas zusammen, glaube ich, eher auf der jungen Seite. Und da war man ein bisschen, da war ja die Zeit auch so von, generell war das doch die Zeit der neuen, der bedeutungsschwangeren Selbstmörder und so, also so Cure und Gang of Four und Herr Ubu und auch Jam und Clash und so was, das war ja alles auch, das hat zwar Spaß gemacht, aber trotzdem war das ja alles irgendwie ernsthaft. Und ich meine, immerhin hatte ich damals schon 3 Jahre oder so Abitur oder 5, ich weiß nicht mehr, irgendwie, muss man auch. Und ich musste ja den ganzen Studenten irgendwas vorsetzen, weil ich da nicht dazugehören wollte.
Nee, ich finde einfach nur so, es ist doch ein Unterschied, wenn man sich heute viele Texte anhört, die sich entweder um Herzschmerz irgendwie drehen oder saufen, ficken, oi. Also,
das kam ja auch praktisch aus Reaktion auf den Ernsthaftkram einerseits, ne? Also Funpunk war ja sozusagen eine Reaktion auf den Polit-Ernsthaftkram. Ist ja normal, alles ruft immer irgendwie eine Gegenreaktion hervor.
Genau, wie zum Beispiel bei dem jetzt folgenden Song, Grauschleier. Deine Mutter den Grauschleier eigentlich inzwischen weggewaschen?
Sie weilt nicht mehr unter uns.
Ach so.
Inzwischen, also sie ist jetzt vor ein paar Jahren gestorben. Und nee, das hat sich darauf eigentlich auch nicht ernsthaft bezogen. Also es war einfach ein...
Das dachte ich mir.
Also wie es genau zustande gekommen ist, weiß ich bei sowas ja immer nicht im Detail. Aber es hat weder biografische, autobiografische noch sonstige, es hat ja mit Werbung zu tun und sowas.
Weißt du, ich habe auch sowieso im Vorfeld lange überlegt, was man jemanden wie dich so fragen könnte, ohne ihn zu Tode zu langweilen. Wenn immer dieselben Sachen kommen, stelle ich mir fürchterlich vor, dann ist das sicherlich alles nur miese Arbeit für dich. Was ich aber irgendwie nie richtig mitbekommen habe, wo kam eigentlich der Bandname her? Von der Zigarrenkiste?
Ja, hauptsächlich ja. Also der Wix war, also dieses Zigarrenkastendesign fand ich damals immer schon irgendwie supi. Und ich weiß auch nicht, weil war ja damals, ich weiß nicht, gibt's ja kaum noch, aber damals hat man jeden Scheißdreck in so Zigarrenkisten aufbewahrt. Deswegen richtig. Hatte jeder, zumindest jeder Junge oder so jugendliche, männliche Jugendliche, hatte ja irgendwie massenweise Zigarrenkisten rumstehen.
Kann man prima Eltern Schrauben sammeln.
Wahrscheinlich geraucht haben oder Großeltern, ich weiß gar nicht, wo die herkamen. Und ja, weil wir dann, also Ska, und damals konnte man ja noch ohne Rassismusverdacht so Sachen machen. Halt dieses schwarz-weiß Karos Schachbrettmuster und so weiter. Und da war einfach irgendwie, kam dann so, das stand dann im Raum. Und unser Männchen ist ja auch gar nicht schwarz und so weiter. Also wir sind praktisch falsche, falsche schwarze Musiker oder sowas in der Art.
Also wie negativ, könnte man sagen.
Ja, genau. Mhm. Also so. Kann man heute gar nicht mehr bringen.
Ich weiß. Sehr schwierig alles.
Wenn man sagt, wir waren ja gar keine Neger. Was machst du jetzt? Jetzt hast du doch Tape. Also jetzt endlich kriegst du einen Shitstorm.
Darf ich das senden? sag mal, wir waren ja vorhin schon kurz, dass die Texte teilweise noch sehr aktuell sind, wie zum Beispiel auch Apokalypse, finde ich heute wieder ganz dramatisch aktuell irgendwie. Den machen wir jetzt nämlich überhaupt erstmal an, ja? Der ist also so aktuell wie vor 37 Jahren, finde ich. Wie siehst du das?
Ja, die Produktnamen sind nicht mehr ganz aktuell, aber aus Gründen der Gewohnheit und Faulheit bleibe ich einfach beim Gewohnten, was ich mir so gemerkt habe. Ich habe irgendwann mal so, also das ist gerade die Aufzählung, aber sonst, ja, das ist ja nun mal einerseits total zum Kotzen, dass eigentlich sich nichts geändert hat, aber andererseits weiß man das ja sowieso, also mit nichts anderem habe ich gerechnet.
Im Grunde genommen schon.
Ja, so hast du einfach, brauchst nicht immer neuen Kram machen. Und wenn du neuen Kram machst, kommst du eh aufs gleiche Ergebnis wie vorher.
Dann kannst du die nächste LP Resignation nennen. Richtig. Sag mal, du wohnst inzwischen...
Nee, wir sind doch nicht Tokotronic oder so.
Du wohnst ja inzwischen in Wien, wo aus wir gerade telefonieren. Wie ist es eigentlich dann mit Proben und so weiter? Stelle ich mir schwierig vor, wenn der Rest in Deutschland wohnt?
Ganz normal, wie andere Bands, auch jeden Montag ist Probe, ne, um 8.
Wirklich
dann,
wahr?
Dann muss er halt einfliegen und fliegt wieder nach Hause morgens.
Ui.
Nein, natürlich proben wir nur ab und zu mal, ist ja logisch. Aber in unserem gesetzten Alter und mit unserem Erfahrungshorizont, da ist das mit ein paar Tagen Probe abgegessen.
Also, wenn man das will, dann geht das auch.
Wenn wir jetzt eine neue Platte machen, neue Stücke und so, dann müssen wir halt ein paar Mal uns treffen für eine Woche oder ein bisschen weniger und dann machen wir das und dann gehen wir irgendwie halt, wo es im, wenn sich einrichten lässt und jemand eine Platte zahlt, dann sind wir halt mal für 2 Wochen oder so irgendwo zusammen, machen dann alles und der Rest wird dann, und wenn wir Probe, also wenn wir Tour oder so ein neues Programm einproben, ist so ähnlich, brauchen wir auch ungefähr eine Woche und wenn wir nur eine Tour auffrischen, da sind wir mit 2-3 Tagen Probe dabei oder so.
Mhm.
Und jetzt haben wir für im Winter haben wir dann schön fleißig geprobt und jetzt flutscht das wahrscheinlich so halbwegs wieder.
Also. Wir müssen sowieso noch mal auf die Tour zu sprechen kommen. Das ist ja eigentlich kein rundes Jubiläum, 37 Jahre annähernd. Also eigentlich nicht so wie andere, die jetzt zum 40. Punkrock-Jubiläum unterwegs sind oder so. Lediglich die Platte wird jetzt wieder veröffentlicht. Ist das eigentlich der Grund für die Tour?
Nee, aufgrund der Tour hat, glaube ich, irgendjemand der Plattenfirma einen dezenten Hinweis gegeben, dass es doch irgendwie lustig wäre, wenn man das Produkt, was ja eigentlich eben Katalog ist und so weiter, beziehungsweise irgendjemand wollte es auch, glaube ich, kaufen, also nicht lizenzieren, was ja geht ja immer, aber irgendjemand wollte das einfach die komplett kaufen und dann stellte sich raus, die wollen das nicht rausrücken, weil eben aufgrund der Vertragssituation damals, das gehört ihnen einfach, das Künstlerverband, bla bla, ist egal, weil wir haben ja keinen, wir haben nicht das Band verkauft, sondern die haben alles angeleiert damals und so. Ja, und dann hat dann irgendwie kam wahrscheinlich, weiß ich nicht, hat dann zumindest, ja, hör mal, wenn das schon nicht jemand anders verkaufen will, dann sorgt bitte dafür, dass das dann wieder auch erhältlich ist.
Mhm.
Weil wenn es nicht im Laden ist, können wir ja auch nichts an Lizenzen mit kassieren. Oder das gehört ja zum vertragsgegenständlichen Gebaren der Firma. Und da bin ich alles nicht involviert gewesen. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt eigentlich als Produkt zu erwarten
und,
haben.
Und welches Label steht denn da drauf?
Kann ich dir nicht sagen. Habe ich nicht nachgeguckt.
Aha.
Steht bestimmt nicht Weltrekord drauf.
Aha.
Weil ich glaube, das Label existiert jetzt
nicht. Nee, ist ja auch nicht EMI. Also
welche von den beiden Plattenfirmen, die es noch gibt, da irgendwie dabei ist. A oder B wird auf dem Label stehen.
Gut, gut. Auf jeder Seite wahrscheinlich bei der LP, richtig. Gibt es dann irgendwelche limitierten Auflagen?
Nein, ich meine jetzt, also oder X oder Y, also ich weiß ja, die gibt ja nur noch 2 Plattenfirmen und eine von den beiden wird es sein. Ich habe da irgendwie keine, ich weiß halt nicht mehr.
Erstaunlich.
ja, du, da kommen ja im Jahr, ich weiß nicht, das bisschen Geld, was dafür kommt, das sehe ich gar nicht auf mal irgendwie bei der Abrechnung. Das geht immer unter, das ist so wenig. Und wer das jetzt inzwischen gekauft hat, weiß kein Mensch.
Gibt es dann irgendwelche limitierten Versionen für die Plattensammler? Erstauflage in bunten Vinyl oder sonst was?
Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube nicht.
Okay, einfach nochmal neu remastert, in guten Sound und wieder veröffentlicht.
Ja, so viel ich weiß. Also ich glaube, es ist einfach nur die Original, sind wirklich nur die Tracks drauf und geht ja irgendwie anscheinend hauptsächlich um Vinyl auch. Aber ich glaube nicht, dass die irgendwie in Farbe sein wird oder so. Ich nehme an, die ist ganz normal schwarz. Also hoffe ich eigentlich auch.
Okay.
Ich hoffe, dass die mal vernünftige Cover haben und nicht immer diese scheiß neumodischen, aufgeweichten Pappedeckel, diese harten Kartons.
Ja, das ist der neue Trend, oder?
Ja, ja, und dann dieses scheiß schwere scheiß Vinyl irgendwie. So ein ganz normales Vinyl nehmen. Nicht diese Kack-Sammler-Kacke.
Ja, ich finde, es ist genau meine Meinung. Also zwar finde ich ein buntes Vinyl schon ganz hübsch so als Erstauflage oder so, aber diese 180 Gramm Vinyle oder so muss ich nicht haben.
Das ist ja inzwischen, ist ja sogar im Second-Hand-Laden, also dauernd diese Scheiße in der Regal in der Hand. Das ist ja furchtbar. So.
Muss nicht sein. Nee. Na gut, wir können auch langsam zum Ende kommen. Ich habe keine schlauen Fragen mehr, aber die Fakten müssen wir nochmal nennen. Das Album kommt also jetzt im Mai. Die Tour beginnt am 3. Mai, insgesamt 17 Gigs in Deutschland, die, glaube ich, bis in Juli oder September laufen insgesamt, ne?
Und ja, die zählen natürlich nicht mehr zur Tour. Das sind dann im Sommer, sind es auch so ein paar Festivals, wo hoffentlich noch das ein oder andere dazukommt, weil das kann man immer brauchen.
Und was jetzt hier für unseren Kreis relevant ist?
Die Tour geht im Mai, also die Tour zur Tür zähle ich in Mai.
Okay, und bei uns hier in der Nähe ist dann das erste am 6. Mai in Potsdam im Lindenpark. Und dann später in Berlin, einen Monat später, erst am 23.06. in der Volksbühne.
Ja, genau, Berlin ist so ein Standalone,
Ja, das habt ihr ja sowieso schon öfters gehabt in der Volksbühne. Das ist jetzt nicht neu für euch. Wie sieht's denn eigentlich mit Vorbands aus?
So viel ich weiß, keine.
Echt nicht? Aha. Na, dann erwarte ich aber ein 3-Stunden-Programm, ist klar, wa?
Nee, wir sind ja diesmal teurer, dafür gibt's weniger, das ist normal.
Ach so, ja, sehr gute Einstellung. Ja,
also wer billig wollte und Vorband, der hatte irgendwie 15 Jahre Zeit gehabt. Also da haben wir immer gehabt, Vorband und billig war's. Das ist vorbei.
Jetzt kehrt ihr als Rockstars zurück, verstehe.
Ja, das wollen die Leute. Die wollen verarscht werden, dann sollen sie es haben. Nee, also ich weiß nicht, Vorband haben wir, glaube ich, aus ästhetischen Gründen diesmal nicht genommen. Weil irgendwie.
Weil sie euch das Wasser nicht reichen könnten, rein optisch?
Nee, weil sie uns aus der Halle spielen würden. Ich weiß nicht, ne? Du kannst ja nicht eine Vorband jetzt auch so und dann auch darauf mit so einem alten Scheiß kommen.
Naja, wer sich weiter.
Leute hauen dich doch von da, hauen dich doch weg, können wir, machen wir nicht mehr. Wir stellen uns keiner Konkurrenz mehr.
Alles klar. Wer sich weiter über die Verarschung noch informieren möchte, der kann www.fehlfarben.com eintippen im Computer und nachgucken. Oder natürlich eine Facebook-Seite hat man ja heute modernerweise, ne?
Da weiß ich nichts von.
Ach, du weißt nichts von.
Da will ich nichts von wissen.
Okay.
Da kann ich dir nichts zu sagen. Wer da. Genau, die www.fehlfarben.com, die gibt's. Das ist irgendwie, da steht wahrscheinlich nie viel Neues drauf, aber da lasse ich auch die Band arbeiten, da mache ich nichts persönlich.
Okay, die lassen dich dann einfliegen.
Ist viel zu gut für, viel zu fein, habe ich gar nicht nötig.
Die lassen dich aus dem Wien des 21. Jahrhunderts einfliegen und stellen dich auf die Bühne und dann hast du zu singen und den Rest müssen die machen.
Genau, so einfach ist das.
Cool.
Ich steige in den Bus und steige wieder aus und spiele und singe.
Dann sind jetzt alle meine Fragen restlos beantwortet. Allerbesten Dank für das nette Gespräch. Und es war mir ein,
einfach zu handhaben.
Es war mir ein persönliches Blumenpflücken, möchte ich mal sagen.
Ja, danke schön.
Also alles Gute und viel Spaß auf der Tour.
Ja, also ich hoffe, sowohl in Potsdam als auch bei den restlichen Konzerten wird es nicht einsam werden.
Tja, da wünsche ich euch viel Erfolg bei, dass das euch vor allem auch persönlich richtig Spaß macht. Ihr habt ja schon einige Auftritte in dieser Richtung hinter euch inzwischen, ne? So vereinzelt.
Also das haben wir eigentlich erst einmal richtig vor Publikum und einmal so ein bisschen gefaked fürs Fernsehen gemacht. Aber das war beide Male sehr, sehr irgendwie anders als sonst. Ja. Deswegen ist es mal ganz in Ordnung, das zu machen.
Na prima, allerbesten Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Hier kommt noch ein letzter Song von den Fehlfarben.
Beziehungsweise gleichfalls, macht gut und gute Besserung.
So, auf jeden Fall jetzt einfach mal von mir an dich. Besten Dank, hat Spaß gemacht. Echt cool, bis denn, wa? Mach's gut, tschüss.
Mach's gut, bis dann.
Ciao.
Verschweige die Wahrheit, du willst sie nicht sehen. Richtig ist nur, was du erzählst. Benutze einzig, was dir gefällt.
Schuld hast du keine Freunde, nicht mal Alkohol. Du stehst in der Fremde, deine Wünsche sein. Dort ist das Ende, du bist allein. Dich überholt, hast du keine Freunde, nicht mal Alkohol. Du stehst in der Fremde, deine Welt schon sein, das ist das Ende, du bleibst allein.
Ja, viel Farben. Peter Hein ist ein Netter, musste ich feststellen am Telefon. Ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen. Mail wird so als die erste Düsseldorfer Punkband gehandelt. Gegründet wohl schon im Dezember 76, als sie noch in der Schule waren. Wichtigste Person bei Mail ist sicherlich ein gewisser Jürgen Engler gewesen, der später in den 80ern bis in die 90erin, ich weiß nicht, ob die heute noch existieren, mit den Krupps einigermaßen Erfolge gefeiert hat, mit so einer Art EBM, Industrial, teilweise Metal-Richtung. Die Band Mail hat 1979 eine LP gemacht, Zensur und Zensur betitelt. Allerdings war der schon eine Single vorausgegangen, die nannte sich Clever und Smart und die hören wir hier.
Clever und Smart haben wir die Ketten gesprengt, als Halbschacke die Geheimen vom Führer gespielt. Taktisch und charmant haben wir die Menschen angesteckt, den Gott liebt irre. Moral gekillt.
Ei, 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 Albtraum wird zur Wirklichkeit. Ei, 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 Zeit ist Gegenwärtigkeit. Blicke unsere Grenzen gesehen. Taktlos und charmant haben wir die Zeit mit überrannt. Denn Gott liebt irre, der Zeit der ist verbannt.
Ei, 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 ne Träne für die schöne Zeit. Ei, 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 nichts, was von uns übrig bleibt.
Tja, damals war eben noch alles irgendwie erlaubt und neu und spannend, finde ich gut. Die Single von Mail, genauso wie die Single von Mittagspause, die wir am Anfang hörten, die waren auf dem Düsseldorfer Rondo-Label veröffentlicht worden. Rondo gehörte einem jungen Franz Bielmeier, der bereits bei Charlie's Girls und Mittagspause dabei war. Und ab 1979 beginnt mit seiner eigenen Band Aqua Velva unter diesem Rondo-Label eben einige frühe Düsseldorf-Sachen veröffentlicht hat. Dazu gehört unter anderem auch noch die ZK-Single Tipp von Twinkie, die erste Veröffentlichung von ZK. Später kamen noch so ein paar schrägere Sachen mit dazu, Sternhagel, Vorsprung, Xao Sefcek oder die Residenz. Der Knabe soll übrigens inzwischen so als Künstler in Berlin leben, habe ich irgendwo gelesen. Wenn wir gerade bei Labels sind. Im Wesentlichen würde ich drei besonders hervorheben. Drei Düsseldorfer Labels, das vorhin schon erwähnte Pure Freude Label von Carmen Knöbel. Rondo, was ich gerade sagte, und dann gab es natürlich noch Schallmauer. Das kam allerdings erst etwas später dazu und die haben damals diesen tollen Düsseldorf-Sampler, Schallmauer-Sampler gemacht. Auch dazu kommen wir später noch. Machen wir also erstmal noch weiter mit einer weiteren Rondo-Band. Ich sagte es eben schon ganz kurz, Rondo hat 1980 eine Single der Band Vorsprung rausgebracht. Nachdem Mail sich aufgelöst hatten, wurde daraus Vorsprung. Die haben nur eine einzige Single hinterlassen und überhaupt sollen die auch nur einen einzigen Auftritt gespielt haben und den ausgerechnet im November 1980 in Berlin. Ich spiele euch von Vorsprung das besagte Technoland, aber nicht von der Single, sondern ich habe hier noch was ausgebuddelt. Eine Demo-Version, gehe ich mal von aus dem Jahr 1980. Technoland.
Ich mag sie, oh ich mag sie. Ich mag sie, ich mag sie, ich mag sie, oh, ich mag sie, ich mag sie, ich mag sie.
Süff mit Industriemädchen, von ihrer ersten Single im September 1979 erschienen. In dieser Band, deren Übersetzung übrigens sein soll, saufender Janky prügelt Homo. In dieser Band waren auch zwei Fehlfarbenmitglieder vertreten, nämlich Thomas Schwebel und Uwe Jahnke. Und da wundert's einen ja nicht, wenn die eben diesen Song Industriemädchen mit rübergenommen haben zu den Fehlfarben. Und zwar auf ihre erste Single. Große Liebe Maxi, so hieß die, da hatte ja Peter Hein eben von erzählt. Es ist alles so verwirrend, kann ich euch sagen, die haben so durcheinander gespielt dort. Man blickt überhaupt ja nicht durch mit diesen ganzen Namen, wer wo, wann mit wem und warum gespielt hat. Es ist völlig verrückt. Schicke Musik ist dabei entstanden, wie wir hier schon mehrfach hören konnten. Und ja, zur nächsten Band, die übrigens auch wieder einen enthält, der damals und auch heute noch bei den Fehlfarben beschäftigt ist, nämlich Kurt Dahlke. Der hat bei einer Band namens Der Plan gespielt. Die waren schon mächtig schräg und ihr größter Hit, Da vorne steht eine Ampel, war ja auch auf vielen Neue Deutsche Welle Samplern vertreten. Wir hören hier den Titel, der im Übrigen 1980 im Original erschien.
Da vorne steht eine Ampel, schnell, sie leuchtet rot. Alle Leute warten, doch wir, doch wir, doch wir, doch wir sind schon längst fort. Da vorne steht eine Ampel, halt an, sie leuchtet grün. Alle Leute laufen und ich kann deine Augen sehen.
Thank you. Schweizer Pepsodent ist die Zahnpasta. Dr. Oetkers Fruchtdessert stellt dich wieder vollkommen her. Ariel, wer stimmt mal rein? Mars macht mit den müden Heiner. Hurra, ich bin genommen. Hurra, ich bin geformt. Hurra, ich bin genommen. Hurra, ich bin geformt. Hurra, ich bin genommen. Hurra, ich bin geformt. Hurra, ich bin genommen. Hurra, ich bin geformt.
Ich bin genormt, ZK, die Band mit dem sicherlich jüngsten Sänger der damaligen Zeit, 16 war er wohl irgendwie, als es losging, Campino nämlich, ja. Die Vorgängerband der Toten Hosen, ZK, das Zentralkomitee. Ich habe sie auch selbst live gesehen damals und es war einfach so, ja, wie so ein bisschen Kindergeburtstag, finde ich. Wenn er immer mit irgendwelchen komischen Tröten, abgesehen mal davon, dass ja schon bunte Klamotten so in Richtung frühe Tote Hosen eben angesagt waren, aber wenn er dann mit seinen komischen Kinderspielzeugs, Tröten und Tasteninstrumenten kam. Im Übrigen bei ZK war schon Kuddel mit dabei. Und auch Easy, Andreas Isbert, glaube ich, hieß er, der dann später die Panhandle Alex gegründet hat, nachdem bei ZK die Sache zu Ende ging. Und direkt aus ZK haben sich ja dann die Toten Hosen entwickelt. Und der Rest ist Geschichte. An den kommt man heute einfach nicht vorbei. Hurra, ich bin genormt, war übrigens 1981 auf diesem ersten Soundtracks zum Untergangssampler mit drauf. Ansonsten haben die in ihrer Schaffensphase zwei Singles gemacht, nämlich wieder bei Rondo, was wir vorhin schon hatten, und eine LP und dann posthum noch eine Live-LP. Übrigens mal kleine Anekdote am Rande. Ihr kennt bestimmt diese erste blaue ZK-LP. Die ist ja im Original damals auf Rondo erschienen und dann später auf Totenkopf wieder veröffentlicht worden. Und vielleicht habt ihr noch nie drauf geachtet. Guckt euch mal diese beiden Cover nebeneinander an. Ihr werdet feststellen, dass vorne zwei verschiedene Bilder drauf sind. Zum einen ist es auf der einen Platte ein Positiv, auf der anderen ein Negativ und außerdem auch ein völlig anderes Bild. Guckt euch das mal genau an, ist witzig. So, dann, weil wir gerade von Platten sprechen, gab es diesen überwiegend Düsseldorf-Sampler Schallmauer. Da hätten wir also nochmal ein Label, was ich vorhin auch schon sagte. Schallmauer war eins von den Düsseldorfer Labels und 1980 erschien der Schallmauer-Sampler, wo unter anderem die beiden jetzt folgenden Bands drauf waren, nämlich zuerst mal Östro 430, eine reine Mädelsband, also eigentlich eher ungewöhnlich hier so für die Szene. Die haben dann 1980 und 81 auch die beiden Platten gemacht. Waren eigentlich für mich jedenfalls sehr einfach gehalten, aber vielleicht so ein bisschen was der Frauenbewegung gefallen hätte. Sexueller Notstand heißt nämlich dann auch hier gleich der Track von dieser LP und danach der Kriminalitätsförderungsclub, KFC kurz genannt, die ja berüchtigt waren für ihre relativ gewalttätigen Konzerte. Von denen hören wir den Titel Gefangen in der BRD. We'll be right back.
diese Rolle für den deutschen Team. Rolle in Deutschland, diese Dinge, der Rettung die Steine bieten. Wir sind gefangen in der BRD. Wir sind gefangen in der BRD. Wir sind gefangen in der BRD.
Der KFC, der übrigens von Tommy Stumpf und Trini Trimpop, dem späteren Toten-Hosen-Schlagzeuger, gegründet wurde 1978 und, wie schon gesagt, provokante Auftritte hatte. Speziell Tommy Stumpf hat sich da wohl sehr gut hervorgetan. Und Trini Trimpop, der übrigens Klaus Dieter eigentlich heißt, der war einer der ältesten Punks in dieser frühen Phase und nur bis 1979 dabei. Ebenfalls in einer frühen Phase von Mittagspause war ein gewisser Spanier Gabi Delgado enthalten, sporadisch zumindest, der dann später DAF gründete, im Wesentlichen bekannt geworden mit dem Schlagzeuger Robert Görl. Allerdings waren da auch wieder einige Leute dran beteiligt, speziell so in der Frühphase wohl, die man aus den ganzen anderen Bands kennt. DAF haben am Anfang einfach nur Geräusche gemacht. Aus meiner Sicht ganz furchtbare Geräusche. Das erste Album, Produkt der deutsch-amerikanischen Freundschaft von 1979, ist einfach nur Krach in meinen Augen. Die Titel, ich weiß ja nicht, ob da überhaupt irgendwo Gesang mit drauf war. Also überwiegend zumindest Instrumentals, glaube ich. Ich habe die ewig nicht gehört. Die hat auch keine Titel. Die sind einfach nur durchnummeriert, die Stücke. Bisschen besser wurde dann beim zweiten Album, Die Kleinen und die Bösen. Und ja, richtig bekannt wurden sie dann nachher mit Alles ist gut, mit dem Mussolini Anfang der 80er. Aus diesem Album Alles ist gut habe ich hier für euch den Titel Als wär's das letzte Mal. Und der ist jetzt so soundtechnisch im Vergleich zur restlichen Sendung was völlig anderes.
Küss mich. zumal. Als wär's das letzte Mal. Glaub mir, mein Liebling. Glaub mir. Ich liebe dich, mein Liebling. Gib mir deine Küsse.
Sache. Ich habe die 1981 im Tempodrom gesehen, damals noch am Potsdamer Platz, auf einer riesigen Freifläche, wo noch keine Häuser standen und in einem Zirkuszelt. So war ja damals das Tempodrom. Und ich weiß nicht, 3000 Leute passten darin oder so und es war ausverkauft und der Schweiß, der Atem wahrscheinlich eher, tropfte von der Decke. Wahnsinn, das war echt ein Hammer. Ich glaube, im Juni 81 ist das gewesen. Und obwohl die ja nun da bloß so mit ihren Tape-Decks und zu zweit, glaube ich, auf der Bühne agierten, war da eine wahnsinnige Stimmung. Also das war schon ein Erlebnis. Ich war dabei. So, jetzt habe ich hier noch zwei Raritäten um Peter Hein, könnte man es nennen. Und zwar zum einen, das habe ich übrigens auf YouTube entdeckt. Der Franz Bielmeier von Rondo Records, der hat da so einen Videokanal, wo er so ein paar alte Raritäten aus der Zeit zur Verfügung stellt. Und zwar gibt es da ein Video einer Band, die, eigentlich aus Mittagspause bestand, plus ein paar Freunde, die alle zusammen am 5. Oktober 1980 im besagten Düsseldorfer Rattinger Hof auftraten. Verkleidet als Panzerknacker, einen Song von Mittagspause spielten, nämlich Deutschland, und das Ganze unter dem fiktiven Bandnamen Die Hitlers. Ja, kann man sich mal anhören. Gibt's sonst auch nirgendwo. Beim New Rose Radio haben wir wieder was gelernt. Hier kommen Mittagspause and Friends als Die Hitlers.
Von starker Hand, aber mein Traum schaut ins Land. Autoriert von anderer Hand, doch er steht doch nicht an der Wand. 1980 Deutschland, 1980 Deutschland, 1980 Deutschland. Groß gewesen, Weiber sofort hohe Spesen. Suspendiert und ausgeschert von dem Hobby und geniert. 1980 Deutschland, 1980 Deutschland, 1980 Deutschland.
drei Schlagzeuge, zwei Bässe, ein Gong und so ein Kram alles. Die Hitlers. Ich habe hier noch was Schräges, und zwar ist es in Form einer LP 1981 erschienen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe die selber nämlich ja nicht, dass die früher ganz viel so in Kramkisten stand, weil niemand damit was anfangen konnte oder eben auch, weil es sehr schräg ist. Also ein Spaßprojekt von den ganzen Hauptprotagonisten der damaligen Zeit. Stehen auch vorne gleich die Nachnamen mit drauf auf dem ganzen Ding. Ich rede von dem Sampler Deutschland Terzett-Orafs in Klammern Liedermachos. Bei Zickzack erschienen am 1. November 1981. Eine Seite die Orafs. Oraf ist die Abkürzung für ohne Rücksicht auf Verluste. Die spielen sich dadurch ja so Mittagspause, Fehlfarben, Süff-Songs. Und auf der Rückseite das Deutschland Terzett. Da werden ja Volkslieder gespielt, so muss man es eigentlich sagen. Da sprach der alte Häuptling der Indianer zum Beispiel von, was waren das, von Gus Bacchus, glaube ich. Und ein Loch ist im Eimer und so Kram eben. Diese Deutschland-Terzett-Seite ist live und ich finde ganz schön furchtbar. Bei den Orafs kann ich der Sache noch so ein bisschen was abgewinnen. Und zwar haben sie also die Texte der besagten Mittagspause etc. Songs genommen und auf andere Musik raufgesungen. In dem Fall, den ich euch jetzt hier spielen werde, hören wir Paul ist tot von den Fehlfarben, bekannt, klar, gesungen auf die Melodie von Dire Straits Sultans of Swing. Ich stelle mir das auch relativ schwierig vor zu machen, weil man ja eigentlich so jeden Song für sich im Kopf hat. Aber das haben sie gemacht. Das ist überhaupt nicht besonders tolles jetzt so vom Musikgenuss her, aber witzig ist es und einfach so ein Stück Zeitgeschichte, so ein Dokument eben. Und dann wollte ich euch noch was sagen. Paul ist tot. Wisst ihr überhaupt, wer dieser Paul war? Ich kann es euch sagen. Ich habe es auf meiner Recherchetour hier irgendwo gelesen. Paul wurde der Flipper im Ratinger Hof genannt. Und der ist eben tot und deswegen ist kein Freispiel drin. So einfach ist das. Hier kommen die Orafs ohne Rücksicht auf Verluste.
Ich schau mich um und seh nur Ruinen. Vielleicht liegt es daran, dass mir irgendetwas fehlt. Ich warte darauf, dass du auf mich zukommst. Vielleicht merke ich dann, dass es auch anders geht. Und was ich haben will, das krieg ich nicht. Und was ich kriegen kann, das gefällt mir nicht. Da stehst du neben mir und wir kämpfen zusammen. Paul ist tot, kein Freispiel drin. Ein Fernseher läuft tot und stumm. Und ich warte auf die Frage, wohin? Das krieg ich nicht. Und was ich kriegen kann, das gefällt mir nicht. Ich traue nicht, nicht laut denken. Ich zweifle nur und drehe mich schnell um. Es ist schon zu spät, mein Glas ist leer. Du gehst mit dem Kellner und ich weiß warum. Haben will, das krieg ich nicht. Was ich kriegen kann, das gefällt mir nicht. Und was ich haben will, das krieg ich nicht. Und was ich haben kann, das gefällt mir nicht.
Na, schön mal die Kastagnetten ausgepackt. Die Orafs. So, ich erkläre die Sendung im Überwiegenden für beendet. Ich wollte noch ein paar Infos loswerden. Was wollte ich denn noch erzählen? Ach so, ja, zum einen der vorhin genannte Franz Bielmeier von Rondo, der hat zum Beispiel auch mit dem O-Strich 1977 das angeblich erste deutsche Fanzine herausgebracht, was insgesamt auf 11 Stück wohl gekommen ist, also nicht auflagemäßig, sondern 11 Ausgaben. Dann wollte ich noch darauf hinweisen, so für weiterführende Informationen möchte ich euch mal das Buch von Jürgen Teipel ans Herz legen. Verschwende deine Jugend, das ist 2001 erschienen und 2002 gab es dann dazu auch den Soundtrack als Doppel-LP oder CD. Ist nicht nur Düsseldorf drin, aber eben sehr viel Düsseldorf. Ansonsten auch so die restlichen deutschen Szenen. Das wird alles so sehr schön beleuchtet. Also ich finde es ein sehr empfehlenswertes Buch. Wenn man sich mal ein bisschen im Internet bewegt und mal wirklich sucht, sich ein bisschen Mühe gibt, dann findet man auf ganz viele Quellen, wo man teilweise auch noch so alte MP3 runterladen kann. Also zum Beispiel Pure Freude von dem Label, da ist sowas möglich. Da gibt es ein bisschen Geschichte, ein bisschen Erzählung, wenn es also irgendjemand interessiert. Und eben auch ein paar MP3s. purefreude.com. Und da gibt es noch so einige andere Quellen. Ihr müsst einfach mal ein bisschen suchen, wenn es interessiert. Man findet einen jetzt. So, und dann kommen wir zum Abschluss zu jemandem, der schon rein namensmäßig immer sehr auffällig war. Xao Sefcek. Der heißt im Original Alexander Sefcek, aber eben anders geschrieben. Kommt aus Österreich. Aus Graz, ist irgendwie so zur passenden Zeit, Mitte der 70er, wohl nach Düsseldorf gezogen und hat sich da seinen Platz in der Szene gesucht, ist viel mit irgendwelchen Bands zusammen aufgetreten oder gemeinsame Projekte gemacht, sonst irgendwas. Also hier zum Beispiel in den Orafs eben war er mitbeteiligt. Heute spielt er wieder bei Family Five auch mit. Und was wollte ich denn sagen? Ja, der letzte Song, der kommt von ihm. Sterne auf 45, so nannte sich eine Flexi, die 1982 dem guten Abzug beilag. Dieser dicken gelben Box mit lauter Fotos, Fanzines, Postkarten und so weiter und so fort. Was ja mit dem R.G. Gleim zusammen zumindest gemacht wurde. Und ich denke, dass da auch Xao Sefcek mit beteiligt war. Das weiß ich nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall lag dabei eine Flexi, wo er die Sterne auf 45 präsentiert. Zur Erinnerung, das war so Anfang, Mitte der 80er irgendwie eine Single-Serie, wo irgendwelche Hits als Medley durchgenudelt wurden. Und da hat er jetzt hier praktisch auf die Düsseldorf-Szene seine Sterne auf 45 selbst eingesungen. Aber da kommen eben die ganzen Titel drin vor, die wir heute schon so dabei hatten. Ich hoffe, das hat euch mal ein bisschen Spaß gemacht, dieser Geschichtsunterricht. Guckt euch die Fehlfarben auf ihrer Tour an, denn Monarchie und Alltag ist einfach perfekt, finde ich. Habt ihr überhaupt das schöne Bild zur Sendung gesehen? Ich hab's mal ähnlich wie Monarchie und Alltag betitelt, nämlich Arrhythmie am Montag. Arrhythmie ist Herzrhythmusstörung, habe ich ja bekanntermaßen. Und da hat es sich so schön angeboten. Ja, also winke, winke, wir hören uns nächste Woche wieder. Und immer schön neugierig bleiben. Tschüss. Zurück zum Beton, zurück.
Clowns stehen am Straßenrand. Gefährliche Clowns stehen am Straßenrand. Sie haben eine Ware.